Ganz herzlichen Dank. Also heute Morgen haben wir jetzt einen Hauch vom Himmel hier, ja? Und jetzt liegt es an mir, ein bisschen von der Ewigkeit zu vermitteln. Ich hatte eigentlich mir vorgehabt, Hardys Weltrekord an Predigtlänge zu durchbrechen. Ja. Das sage ich, ein Hauch von der Ewigkeit ist. Keine Sorge. Also bevor ich beginne mit meiner Predigt, würde ich euch gerne ein paar Bilder zeigen. Nämlich das letzte Mal, als ich hier war, habe ich vorgestellt einige Kinder, nicht namentlich, aber eine Gruppe von Kindern in Nepal, die gehören zu den sogenannten absoluten Armen. Und ich habe gefragt, ob jemand sich finden würde, eine Partnerschaft, eine Sponsorenschaft, eine Partnerschaft für diese Kinder zu übernehmen. Und ich habe so Erfahrung, meine Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe gedacht, also da sind schon vier da, aber ich habe gedacht, wenn ich drei kriegen, boah, das war denn super. Und da sind nicht drei dazu gekommen, da sind schon vier. Und dann geht nicht. Ja, ist sie gekommen, ja? Ja, und dann noch keine. Ja, es klemmt irgendwie da. Ach, komm an. Ja. Ich glaube, das ist der letzte. Also 14 Stück. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich habe meine Frau heute Morgen gesagt, meine Frau gibt mir immer sehr guten Rat, ob ich mich wagen darf, noch einen Aufruf zu machen. Und ihr Rat war, weiß ich nicht. Also, das sind Kinder, die kommen von Leuten aus den absoluten Armut. Das heißt, laut Vereinten Nationen ist weniger als 1 Euro pro Tag zur Verfügung. Aber wir arbeiten auch mit anderen Kindern, und zwar Kindern, die aus der extremen Armut kommen. Das sind noch eine Etage tiefer. Wir waren in einer Schule in den Bergen in Nepal. Und eine Gemeinde hier in Deutschland hat Bänke und Tische für diese Schüler gespendet, auch ein Teppich, weil die Erstklässler, sie haben Unterricht am Boden, weil sie noch nie an einen Stuhl gesessen haben. Sie mussten sich erst mal langsam dran gewöhnen, zu sitzen, so auf dem Stuhl. Und 2-Klassenzimmer renoviert, super. Wir waren bei dieser Schule, wir haben dann die Bänke und so weiter übergeben. Und dann gab es ein Festessen, haben sie uns gesagt, für die Kinder. Und dieses Essen bestand auf, ich glaube, das waren Kichererbsen und gestampften Reis, das heißt trockenen Reis, was gepresst wurde und wie Flocken denn ausgeteilt würden. Und unser Begleiter hat gesagt, das ist ein Festessen. Normalerweise kriegen sie so ein gutes Essen und so viel kriegen sie nicht. Aber das ist das Einzige, was sie an dem Tag bekommen würden. Und wenn wir am erfahren, für noch 10 Cent am Tag, könnten wir dieses jeweils ein Kind, denn also ein vollständiges Essen, ein Essen, was genug ist, was ausreicht für den ganzen Tag. 1 Cent, das war dann, nicht 1 Cent, 10 Cent, das war dann 60 Cent in der Woche, etwa 2,50 im Monat. Und ich habe vorgestellt und ich würde mich gerne euch bitten, wenn es euch auf dem Herzen ist, nochmal, also vielleicht nicht die 14, die jetzt diese Kinder unterstützen, aber vielleicht, wenn du ein bisschen Platz hast, ein bisschen Raum hast, nochmal 25 Euro im Monat aufzubringen für ein Kind, nee, für 10 Kinder in Nepal, dass sie ein vollständiges Essen haben. In um die Ecke da hat Elisabeth wieder einen Tisch und sie hat auch eine Liste da. Also wenn ihr das möchtet, dann tragt euer Name da rein und ich werde euch mit euch in Verbindung setzen. Also Dankeschön, dann mache ich Schluss mit meinen Hubsacken, was mir natürlich auch das Herz immer voll ist. Davon gab es so diese Medikamente, die Kraft des zwei Herzen, also das ist dann ein Teil. Jetzt kommt das andere Teil, das Wort Gottes. Und mein Thema für heute Morgen ist Gottes Strategie für das Unmögliche. Und zwar, ich habe drei Teile, der Stab, der Stein und die Mannschaft. Und ich würde gerne denn aus Exodus, also 2. Buch Mose, Kapitel 17 und ab Vers 8, und ich habe das dort, also Vers 9, ich habe dann noch Vers 8, was ich euch vorlesen würde. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wählt uns Männer aus und zieht aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hat, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihm und er setzte sich drauf. Dann stützte Aaron und Hur seine Hände, der eine auf diese, der andere auf jene Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreibe dies auf zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas. Wow. Also bekannte Geschichte, ich habe denn 6 Seiten für meine Predigt, aber keine Sorge, ich muss das inzwischen sehr groß ausdrücken, sonst kann ich nicht lesen. Ja. Eine bekannte Geschichte. Israel war seit Jahrzehnten beschäftigt mit Bauen. Das heißt, sie mussten sogar die Steine herstellen, um die Gebäude für Pharao und für sein Reich zu bauen in Ägypten. Jetzt sind sie befreit aus der Sklaverei. Sie sind rübergekommen über das Rote Meer. Sie sind in der Wüste da. Eine ganz neue Situation für sie. Und wir kennen auch verschiedene Erlebnisse, die sie gehabt haben. Aber dann auf einmal kommt ein Volk, Amalekit, gegen sie und will sie besiegen, will gegen sie kämpfen, will sie vielleicht wieder versklaven oder was auch immer. Das haben sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt. Sie waren noch nie in einem Kampf gewesen. Sie waren Sklaven. Sie mussten alles machen, bloß nicht kämpfen. Und davor, Josef und so weiter und Jakob, die waren nicht richtig Soldaten und wir haben keine Kampfheere oder was auch immer. Das war etwas ganz Neues. Vielleicht hat Josua die Zeit gehabt, dass er gewusst hat, das kommt auf ihn zu und er muss dann in den Krieg, er muss Israel führen. Vielleicht hat er ein paar Tutorials dann angeschaut, von Anton Hof Reiter, wie führe ich Krieg? Und hat gedacht, er weiß einiges, aber er hat total keine Erfahrung. Und er ging in den Tal und er begann zu kämpfen gegen Amalekit. Und es ging gut, dann es ging schlecht, dann es ging gut und dann schlecht und dann es ging gut. Und schließlich hat er gewonnen. Oh, ich bin der Sieger. Ich könnte mir vorstellen, jetzt, sie würden den Lieder über mich singen, die würden den vielleicht einen Film drehen, Blockbuster in Hollywood. Josua kämpft gegen Amalek und gewinnt. Aber dieser letzte Vers ist interessant. Mose sagt, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas. Nämlich, es gibt eine andere Geschichte. Es gibt eine andere Seite von dieser Geschichte. Natürlich muss jemand die Arbeit anpacken. Jemand muss dann gegen Amalek rausgehen. Jemand muss ein Schwert in die Hand nehmen und so kämpfen. Aber es gibt eine andere Geschichte. Es gibt eine Geschichte hinter dieser Geschichte. Und dies ist die Geschichte von Mose, Aaron und Hur, die dann auf den Berg gehen und kann das alles beobachten. Und Mose hebt seine Hände und er beginnt dann zu beten für Israel, zu beten für diesen Kampf, diese etwas neue Situation, wo sie hinkommen. Und mein Eindruck, als ich das vorbereitet habe, ist, dass einige von uns heute Morgen haben in der nächsten Zeit, kommen wir in eine neue Situation. Wir kommen und müssen etwas tun, was wir noch nie getan haben. Und hier ist ein Schlüssel, wie wir auch bestehen können in diese neue Umgebung. Und wir wissen von uns alle, dass 2024 ein ganz anderes Jahr ist als 2023. Und 2023 war ganz anders als 2022. Wir kommen ständig in diese neue Situation. Und manchmal denken wir müssen in das Unmögliche hineingehen. Gott hat eine Strategie, wie wir da überwinden können in diese unmögliche Situation. So Mose geht auf den Berg zusammen mit seinen zwei Freunden und da sind drei Sachen dort. Erstmal hat er einen Stab. Ich habe den Stab Mose, ich habe das irgendwo gefunden, wenn ich das haben konnte. Das ist ein Stab Mose. Das ist original, ja. Und er nahm das in seine Hand und hob das. Und was war dieser Stab? Ja, den Stab, das war einfach sein Werkzeug, als er Hirte war. Er brauchte das, um die Schafe in Ordnung zu halten. Dass sie dann hin und her ging, dass er die führen konnte, vielleicht ab und zu mal ein bisschen hauen könnte, dass sie dann nach rechts gingen, nicht nach links und so weiter. Es war ein ganz alltäglicher Gegenstand, ein Werkzeug, was er jeden Tag gebraucht hat. Und es war an diesem besonderen Tag, es ist Kapitel 3 vom 2. Buch Mose, er stand auf eines Morgens und er sieht in der Ferne, ein Strauch, ein Busch brennt, aber den Strauch wurde nicht verzehrt. Also das war Feuer dort, aber es brennte nicht aus. Und er ging hin, um zu schauen. Und aus diesem brennenden Busch heraus hörte die Stimme Gottes. Hörte Gottes, wie Gott zu ihm gesprochen hat und ihm einen Auftrag gegeben hat. Du sollst nämlich zurückgehen nach Ägypten und du sollst Pharao sagen, lass mein Volk frei. Natürlich hat er einige Einwände, ich kann nicht, ich bin nichts und so weiter. Und Gott hat ihm gefragt, was hast du in deiner Hand? Nur mein Stab, meine alltägliche Sache. Wisst ihr, Gott fragt uns auch immer wieder, wenn du einen Auftrag gibst, sag, was hast du in deiner Hand? Er sagt nicht, was hast du nicht in deiner Hand? Was fehlt dir? Das ist nicht seine Frage. Was hast du? Egal, was du hast. Und wenn es auch nur so dieses Stück Holz ist, was könnte man damit anfangen? Setz mein Volk frei. Ich habe einen Stab in der Hand. Und Gott sagt, schmeiß es auf den Boden. Jetzt mache ich das nicht, weil das letzte Mal, als ich es getan habe, die Schlange ist dann irgendwo unter die... Wir kriegen das nicht hin, also ich hält's ganz fest heute. Aber die Geschichte kennt ihr. Und er hat es auf den Boden geschmissen und er sagte, okay, nimm das mit jetzt nach Ägypten und zeig Pharao das. Und die Geschichte ist bekannt, also spricht mit Pharao, schmeißt deinen Stab auf den Boden, es verwandelt sich in eine Schlange. Aber die sagen, was du tun kannst, können wir noch besser tun. Und die bringen zwei Stäbe und die würden Schlangen. Aber Mose Schlange für Schlange, andere Schlangen. Okay. Denn das Nächste ist, dass da kommen dann die Plagen und Gott schickt Mose zum Roten Meer und er sagt, nimm deinen Stab und steck es ins Wasser. Und als er das getan hat, ist der Fluss rot wie Blut. als sich verwandelt. Die erste Plage. Ein bisschen später kommen Israel frei. Die gehen durch die erste Wüste und sie sind gefangen an einem Roten See. Sie kommen nicht weiter. Und Gott sagt, heb deine Hand mit den Staben. Inzwischen ist es Stab Gottes. Heißt es, heb das über das Rote Meer. Und das hat er gemacht. Über das Rote Meer. Und das Meer hat sich geteilt. Ein bisschen später haben sie nichts zu trinken. Und Mose nimmt den Stab und er hört auf Gott und er schlägt einen Felsen. Und aus diesem Felsen kommt Wasser. Und das ganze Volk, 3 Millionen Personen und Viehzeug und alles andere wird getränkt. Die haben genug Wasser. Und jetzt Mose geht auf den Berg und er sieht, also man sagt, ich weiß nicht, wo man diese Hintergrundwissen hat, aber ich habe es gelesen, dass Amalek 3-mal so groß war wie Israel. Sie haben 3-mal so viele Soldaten. Die Situation war unmöglich. Aber Mose sollte seine Hände hoben und in der einen Hand hatte den Stab Gottes, dieses Stück Holz, was er die ganze Zeit mitgehabt hat. Und er schaute das an. Und ich kann das vorstellen, dass aus seinem Herzen. Sehr schade, dass wir das nicht gesungen haben heute, nicht? Also, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und er dachte an all die Dinge, die Gott in sein Leben getan hat. Eine Begleitung war diesen Stab. All die Dinge, die er erlebt hat. Und ich denke, wenn wir in diese neue Situation kommen, wenn wir in eine Situation, wo Widerstand da ist, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo es einfach scheint, alles unmöglich zu sein, dass wir unseren Stab nehmen und dass wir schauen und erinnern uns, was hat Gott in unserem Leben getan. Also ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe keinen Stab, aber ich habe ein Buch. Und seit 54 Jahren, ich lebe mit diesem Buch zusammen. Ich bin begeistert von den Geschichten, die ich lese. Diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, das begeistert mich. Und auch die anderen Stellen. Und ich muss sagen, ich lese auch sehr gerne in Kirchengeschichte. Oh, manchmal, wenn ich lese, was Gott mit Menschen, die uns vorausgegangen sind, getan hat, oh, das begeistert mich. Auch Menschen, die vielleicht nur eine Generation über uns sind. Ich denke auch an die Helden, die wir in unserer Familie haben. An den Opa von Elisabeth. Also ich würde seine Geschichte nicht erzählen, sonst wird wirklich die Ewigkeit würde hier einbrechen. Aber er konnte eine Geschichte nach den anderen erzählen. Und das waren alle Geschichten, Erlebnisse der Gnade Gottes. Und ihr Vater ist in die gleiche Kerbe geschlagen. Die haben dann im Kriegsjahren so viele böse Dinge erlebt und auf der anderen Seite so viel Wunder. Und je älter er wurde, umso länger wurden seine Geschichten. Und er hat sie immer wieder dann erzählt. Und wir haben gedacht, wir können sie nicht mehr hören. Und als er dann zu Jesus ging, wir haben gedacht, wir vermissen ihn und seine Geschichten. Aber bis hier in der Offenbarung es heißt, dass der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Und diese Zeugnisse, diese Erlebnisberichte, was wir jetzt erzählen, eigentlich prophezeien wir. Und wir sagen, das, was Gott getan hat, kann er wieder tun. Das, was Gott für mich getan hat, kann er auch für dich tun. Das, was er getan hat in dieser unmöglichen Situation, kann er auch für dich tun. Wir prophezeien das und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Mein ganzes Leben, Herr, warst du so treu gewesen. Und dann schaue ich auch in mein Leben, was ich erlebt habe. Boah, ich bin auch kein Opa. Meine Geschichten werden auch immer länger. Aber es ist manchmal atemberaubend, wenn man da einfach steht und merkt, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, greift ein in unser Leben. Wir kleinen Menschen und Gott, der große Gott, der greift ein, er tut etwas, er spricht etwas. Deswegen ist mein Predigt so Notizen, so lang ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Zeit erlaubt das nicht zu erzählen. Aber ich kann noch erinnern, dass wir wollten die Gemeinde denn voranbringen, damals in Öhringen. Und wir haben gewisse Dinge erlebt, was so schön war, aber gleichzeitig da kam aus der Gemeinde ein gewisser Widerstand. Und ich bin zur Harmonie bedürftig. Ich möchte, dass alle Leute finden mich toll und lachen. Und wenn ich einen Witz mache, dass sie alle lachen. Ne? Aber nicht jeder versteht meinen Humor. Und da war etwas Widerstand. Und Gott hat mir etwas auf dem Herzen gelegt. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber wir wollten etwas anders machen in den Gottesdienst. Und ich habe gebetet, gib mir Mut, dass ich das auch durchführen kann. Und dann ein Telefon klingelt. Und ein Bruder aus England, ein Freund von mir, er sagte, Bob, wir beten gerade hier, mit Gottesdienst beginnt gleich. Und wir haben für dich gebetet. Es kam dann einfach, irgendjemand hat gesagt, lass uns für Bob beten. Und da kam dann so ein Wort, dass wir sollen Bob sagen, er soll alles tun, was Gott ihm auf dem Herzen gelegt hat für den Tag. Also Gott weiß, wo wir sind, er kennt unsere Adresse, er weiß, wo wir stehen, er weiß, was wir erleben im Moment. Und er ist da bei uns. Mein ganzes Leben, Herr, wirst du treu. Und ich kann das immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Und hier sehen wir eine andere Geschichte, als was Josua erlebt hat. Manchmal sind wir bei Josua und wir sind in dem Tal und wir müssen kämpfen. Und es ist gut, wenn wir jemanden hinter uns haben, der seine Hände hebt. Wir haben vor einiger Zeit haben wir den Brauch gehabt, dass wir regelmäßig für unsere Familie beten. Meistens gehen dann viel spazieren, weil wir, ich wollte sagen, im Ruhestand, das stimmt nicht, wir sind in der Rente. Und wir nehmen Zeit, auch um spazieren zu gehen. Und dann beten wir für unsere Familie. Und ich beginne, nicht immer, aber sehr oft, ich beginne mit diesem Lied, was wir gesungen haben, Raise Halleluja. Er sagt, hey, ich raise Halleluja über alle unsere Familienmitglieder. Raise Halleluja. Und inzwischen, wir haben das so oft gemacht, dass die Rehe und die Wildschweine und die Hasen und seit einer Woche haben wir auch noch einen Wolf bei uns. Die singen alle, sing a little louder. Aber ja, es ist so toll, dass Gott auch da eingreift. Aber irgendwann mal, dann wird es ein bisschen schwer. Und irgendwann mal ist die Leidenschaft nicht mehr, brennt nicht mehr wie am Anfang. Und es ist immer meine Frau, sagt, sollen wir jetzt für die Familie beten? Und ich gucke, und es kommt gerade ein Hügel. Und wir müssen da hochgehen und gleichzeitig beten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Genauso mit Mose. Er hat den Stab Gottes in seine Hand, die Hände gehoben. Und da war so Begeisterung gebetet. Und er schaut, wie Amalek wird denn zurückgedrängt. Aber nicht ganz. Und er muss noch beten, und noch beten, noch beten. Und deine Hände würden dann schwer. Oder deine Knie tun weh. Ich habe auch zwei Satzknie. Nicht? Die tun auch manchmal weh, wenn ich so lange stehe. Oh! Hol ihm einen Stein. Haben wir einen Stuhl? Kann ich einen Stuhl haben? Ja. Ich habe gesagt, ich brauche ein bisschen Platz. Nicht? Ja. Das tut gut. Das tut gut, dass man sich ein bisschen entlasten kann mit all diesen Dingen, die wir für Gott tun. Und manchmal hatten wir oder früher gedacht, wenn es hart ist, wenn es schwer ist, wenn es unangenehm ist, das muss denn ein Zeichen, dass es heilig ist, ein Zeichen, dass es ein Teil von der Heiligung ist. Wenn es mich wehtut, oh, dann muss es gut sein. Das ist aber, das ist nicht wahr. Und was ich sagen möchte, ist, wir sollen es uns bequem machen. Jetzt vielleicht anstatt von einem Stein zu nehmen, sollten wir Stein gut. Ja, und ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich morgens aufwecke, ich habe kaum den Eindruck, ich soll jetzt beten, aber sehr oft den Eindruck, ich brauche einen Kaffee. Aber mach es dir bequem. Und wenn es dir, ich meine, wir sind alle unterschiedliche Personen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Manche sagen, ich muss denn früh aufstehen, weil ich bin ein Morgenperson. Morgens kann ich am besten meine Interaktion mit Gott haben. Andere sagen, nein, abends ist viel, viel besser. Wenn der Tag zu Ende geht, da bin ich, da kann ich es am besten. Vielleicht brauchst du ein bisschen Musik oder vielleicht bist du einer, der sagt, nee, ich brauche Stille. Ich brauche die Natur, ich muss da rausgehen. Was auch immer. Also Gott schaut nicht, dass es uns so, dass es so schwer ist und dass ein Päckchen so schwer ist. Und hey, setz dich hin, wenn du nicht mehr stehen kannst. Es ist okay, nimm deinen Kaffee. Also das ist eine ganz einfache Strategie. Wir nehmen unseren Stab und wir nehmen unser Steingut. Und dann sind wir schon unterwegs, das Unmögliche zu beziehen. Und das Dritte ist vielleicht auch etwas, was unheimlich wichtig ist, ist, dass, also wenn jemand hätte einfach irgendwas mit S, das wäre besser passend, aber ich habe es nur Mannschaft gefunden. Einige Freunde um ihn herum sind, um seine Hände, sie waren so schwer. Und sie kamen und sie haben seine Hände erhoben. Und das ist alles, um diesen Sieg zu bringen. Mein ganzes Leben wärst du treu, Herr. Ich denke an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Ich setze mich hin. Und es ist so bequem jetzt. Und da kann ich habe Ausdauer, wenn ich in einer bequemen Stellung habe. Und dann meine Freunde kommen und sie beten mit mir. Gott hat uns niemals berufen, alleine zu sein. Das ist so toll, heute Morgen von den Gefährten zu hören. Der eine steht für den anderen ein. Eine tragt des anderen Lasten. Und so erfüllen wir das Gesetz Christi. Dass wir stehen füreinander ein, dass wir beten füreinander, dass niemand alleine ist und dass immer jemand, für den du beten kannst. Und ich kann mich noch erinnern zu meiner Schande 2022 am Anfang des Jahres. Das war so ein schwere Jahr für uns gewesen, jedenfalls am Anfang, also den Krieg in der Ukraine. Ich habe Verbindungen in der Ukraine, viele Dienste früher gemacht. Das hat mich dann irgendwie mitgenommen. Und dann in der Familie, da kam Krankheit und Krankheit. Also eine Schwiegertochter mit einem Gehirntumor und zwei Töchter mit Krebs und so weiter. Ich habe das so öfter erzählt. Dann ist eine Nichte in Kanada ums Leben gekommen, dort ist gestorben, mit 27 Jahre alt. Und dann habe ich noch keinen Autounfall gehabt. Und wir erzählten das ein Freund ein bisschen später. Und er guckt uns an und sagt, warum habt ihr nicht angerufen? Wir hätten mit euch gebetet. Und das ist mir dann ins Herz gefallen. Wir haben Leute um uns herum, die diese Last, was manchmal schwer ist, auch mittragen. Amen. Also ein Stab, ein Stein und die Mannschaft ist wichtig, um das Unmögliche zu überwinden. Ich gucke nicht, ich weiß nicht, ich habe einen ganz tollen Abschluss ausgedacht. Aber ich widerstehe das. Ich möchte bitten, dass eine Lobpreisgruppe kommt. Es wird schon ein guter Abschluss sein, keine Sorge. Und bis jetzt, jeder Gottesdienst ist zu Ende gegangen. Nee, man sagt, so sicher wie der Amen in der Kirche ist. Ja. Ich würde gerne, dass wir aufstehen und ich möchte für uns beten. Weil ich glaube wirklich von ganzem Herzen, da sind Leute, die in neue Situationen sind. Ich denke auch an den neuen Start von die Gefährten. Vielleicht noch nie in dieser Konstellation irgendetwas gemacht, aber Gott ist da. Ich denke auch von Christopher und Eva in ihre neue Situation. Und lass mich das einfach sagen, ich habe tiefe Überzeugung in meinem Herzen, dass in dieser DNA, in der DNA dieser Gemeinde, ist Gemeindegründung dran. Also wir sind berufen, eine Muttergemeinde, das heißt, dass so viele Kinder haben würden, und Enkelkinder und Urenkel haben. Und das hat mein Herz so erfreut, das zu hören. Aber es ist eine Herausforderung. da sind andere Teile von unserer Berufung. Das sind Herausforderungen. Wie soll das werden? Wie soll das werden? Ja, wir haben Leute, die gehen und sie kämpfen in den Tal und sie nehmen ihr Schwert raus und sie packen an. Aber das andere ist auch nötig, die Hände gehoben werden. Ich will, dass Männer, das Gefährten überall, auf jedem Ort, heilige Hände ohne Zorn erheben. Und Vater, wir beten heute, wir beten für uns und wir danken dir, dass du hilfst uns durch alles, was wir durchgehen müssen. Du hilfst uns durch die nächste Etappe. Ob das gemeinsam ist, als ganze Gemeinde, ob das in unsere Gruppen sind, in den Kleingruppen, in den Ausgruppen oder in den Dienstgruppen oder ob das in unsere Familien sind, in unserem Berufsleben, schulischen Leben oder was auch immer. Vater, wir danken dir, dass du hilfst uns. Wir danken dir, dass wir zurückschauen können. Und wir können sagen, Gott, du warst da. Du warst immer da. Du hast uns nie verlassen. Du warst immer da. Du hast immer geholfen. Deine Hand war immer da über uns. Und dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du willst uns nicht quälen, sondern du hast etwas Gutes für uns ausgedacht. Und das in der Erfrischung durch diesen Dienst, was wir tun, gibst du uns noch mehr Kraft, um noch mehr zu vollbringen. Und danke, dass wir einander haben, dass wir eine Mannschaft um uns herum haben. Ob es eine ständige Mannschaft ist, wo wir dauernd zusammen sind und miteinander arbeiten, oder ob es nur gelegentliche Bekanntschaften sind, wo trotzdem einer steht für den anderen ein. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für die Gemeinde. Wir danken dir für die Menschen, die um uns herum sind. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte uns bitten, dass wir vielleicht jetzt füreinander beten. Und vielleicht hast du auch, du kriegst denn einen Eindruck, dass du auf jemanden besonders zugehen möchtest. Ich weiß, dass es alles ein bisschen eng ist heute. Aber wenn du diesen Eindruck hast, dann bitte tue das. Geh dahin, bete für jemand anders. Und wenn du einfach sagst, ich bin da und ich brauche Gebet heute, dann sprich jemand an. Aber unterdessen, lass uns einfach für unsere Nachbarn und die Leute, die uns ganz in unserer Nähe sind, einfach beten und einander segnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.